Weihnachten liegt hinter uns. Das ist die Zeit, wo es uns in Deutschland so recht warm ums Herz wird. Wenn es draußen kalt ist und die Glocken angeblich süßer nie klingen, geben wir viel Geld aus für unsere Nächsten. Die Konsumgüterverkaufszahlen schnellen in die Höhe, der Handel und die Geschäfte reiben sich die Hände und auch andere reiben sich, wenn auch aus ganz anderen Gründen, die Hände, nämlich die Bettlerinnen und andere Arme in unserer Gesellschaft, die der Kälte ausgesetzt sind, der winterlichen wie auch der sozialen Kälte.
Natürlich steuert der Staat dagegen. Viele soziale Programme sollen den Schwachen in unserer Wettbewerbsgesellschaft unter die Arme greifen. Aber wie viel helfen diese staatlichen Gelder wirklich? Kommen die Armen wieder auf die eigenen Füße? Haben sie eine faire Chance, selbstbestimmt zu leben und sich auch gesellschaftlich adäquat einzubringen? Und die Frauen? Gleiches Geld für gleiche Arbeit? Und was ist mit den Bildungschancen? Sind die für alle gleich?
Natürlich haben wir auch nicht für all diese Fragen eine Antwort. Aber wir haben versucht, dieses Thema ein wenig mehr auszuleuchten in dieser dunklen Zeit, trotz all der Weihnachtslämpchen.
Lora München, 92,4.
Sag mal, Jürgen, global betrachtet gibt's ja schon Ungleichheiten und Ungerechtigkeit. Zum Beispiel die Kaffeebauern, die für einen Hungerlohn arbeiten und deren Kinder nicht zur Schule gehen können, weil sie als billige Arbeitskräfte im Familienbetrieb mithelfen müssen. Ihnen wiederum bleibt irgendwann nur die eigene Kaffeeplantage, weil sie haben ja nichts anderes gelernt. Und so ändert sich da auch nie was. Aber in Deutschland, oder besser gesagt in München, gibt's bei uns Chancengerechtigkeit? Und wie steht's hier mit der Armut?
Ja, Lena, in München leben laut dem letzten Armutsbericht von 2011 ca. 250.000 Menschen, die mit ihrem Einkommen nur sehr schwer ihr Leben bestreiten können. Anne Hübner hat den Armutsbericht damals mitverfasst.
Da gab es ja auch die letzten Jahre eine Reihe von Streitigkeiten, weil ja eigentlich die OECD-Definition ist, dass wenn man 60% oder weniger als 60% des mittleren Einkommens der anderen verdient, dann ist man armutsgefährdet. Und da kam sozusagen dann immer der Vergleich, wenn im Mittel 5.000 Euro verdient werden, bin ich dann mit 3.000 Euro arm. Aber so ist es ja auch nicht. Also wenn man jetzt in München schaut, beim letzten Armutsbericht lag die Armutsgefährdungsgrenze für einen Alleinlebenden bei 1.000 Euro. Das wird man jetzt schon ein ganzes Stück anheben. Aber wenn man dann sieht, dass man für eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung inzwischen bestimmt 700 Euro warm zahlt, dann muss man auch Glück haben, dass man die gefunden hat. Und dann, sage ich mal, noch ein Sozialhilferegelsatz dazu rechnet mit ungefähr 400 Euro, dann ist man allein sozusagen in der Sozialhilfe schon bei 1.100 Euro, die man zum Leben braucht. Und um wirklich gut zu leben, ist das zu wenig Geld. Also da geht man noch nicht ins Theater oder mal ins Kino oder mit den Kindern in den Tierpark. Und deswegen denke ich, es gibt in München eine ganze Menge Menschen, die nicht mithalten können und die deshalb auch, wenn vielleicht nicht von Armut gefährdet, dann aber doch von Ausgrenzung gefährdet sind.
Auch das Münchner Diskussionsforum für Entwicklungsfragen hat sich in der neuen Ausgabe ihrer Publikation Standpunkte dem Thema Armut in der Stadt München gewidmet. In der Einleitung heißt es, das Selbstbild Münchens lebt von seiner glitzernden, sauberen Fassade, die von wirtschaftlichem Erfolg und Wohlstand allenthalben kündet. Und wie ein Magnet wirkt auf alle, die nach einem besseren Auskommen suchen. Doch das Wohlstandsversprechen gilt nur für wenige. Hinter der funkelnden Fassade verbergen sich auch alle Anzeichen einer Abstiegsgesellschaft. Dr. Detlef Sträter vom Münchner Forum sagt:
Die Armutsberichte zeigen in der Entwicklung in den Abständen von 4-5 Jahren doch eine Zunahme der Armut in München. Derzeit ist der Armutsanteil, also der Menschen und Haushalte, die offiziell als arm gelten, liegt bei 17%. Also Pi mal Daumen sagt man, jeder Fünfte in München muss im Grunde als arm gelten. In derselben Zeit aber hat sich auch der Anteil derjenigen, die als reich gelten, auch erhöht. Offiziell liegt er bei 9 oder 10%. Der allergrößte Teil derjenigen, die an der unteren Einkommensseite der Mittelschicht liegen, die müssen sich bedroht fühlen von der realen Situation. Und die ist sicher in München noch eine andere als in anderen Städten. Insofern, als wir einerseits eine bessere Situation haben als viele andere Städte in Deutschland, insbesondere die Ruhrgebietsstädte, aber auch Berlin und andere. Aber die sind natürlich aufgrund der höheren Arbeitslosigkeit, München hatte geringe Arbeitslosenquote, Diese Situation macht München besser. Auf der anderen Seite sind aber die Lebenshaltungskosten in München bundesdurchschnittlich gerechnet 60% höher. Der wichtigste Treiber sind die Mieten und die wiederum werden getrieben durch die Bodenpreise. Also diese Lebenshaltungskosten im Durchschnitt 60% höher als der Bundesdurchschnitt. Und das bedroht noch mehr als diese 17% offiziell gemessenen Armen in München. Weil damit kommt ein größerer Teil von denen natürlich auch in den Bereichen.
Bei diesen 17% Armen sind da bereits diese 60% überdurchschnittliche Kosten in München mit berücksichtigt oder schlägt der dann nochmal drauf?
Der schlägt drauf, weil gerechnet wird, der europäisch durchschnittliche Median, das ist der gezählte Mittelwert zwischen dem geringsten und dem höchsten Einkommen, von diesem Median aus gelten alle diese, die 60% und weniger Einkommen haben als arm. München hat sich im Armutsbericht über die Zeit an diesen europäischen Wert angepasst, sodass man sagen muss, dass ein Großteil noch derjenigen, die eigentlich überhalb der offiziellen Armutsstufe liegen, aufgrund der Einkommens- und der Ausgabensituation, hohe Mieten, Lebenshaltungskosten allgemein, als arm gelten müssen. Also man ist, wenn man sagt, jeder Fünfte ist eigentlich arm, dann wird das wahrscheinlich sogar noch geschönt sein.
Was tut die Stadt oder was tun wir dagegen?
Das Problem ist eigentlich, dass alle die Regelungen, die relevant sind für die Armutsbekämpfung, unmittelbar gar keine städtischen Regelungen sind. Das sind bundeseinheitliche Gesetzgebungen. Das macht die Sache auch für die Stadt recht schwierig, weil Messungsgrundlagen bundeseinheitlich gesetzt werden im Sozialgesetzbuch. Und München macht nun einiges, beispielsweise, dass sie denjenigen, die Grundsicherung beziehen, noch monatlich 21 Euro obendrauf legt. Das ist ein kommunales Programm. Es ist wenig. Es ist natürlich durchaus relevant für diejenigen, die sie bekommen. Das ist ein Bereich, der innerhalb der Armutsgrenze liegt und da sind 21 Euro schon relativ viel. Diejenigen, die Grundsicherung beziehen, müssen ihr Nötigstes darüber bestreiten. Und sie merken aufgrund der Mietenentwicklung auch und immer weniger Sozialwohnungen gibt es ja eigentlich offiziell in München, dass diese Mietenentwicklung ihnen den Rest wegfrisst.
Ist München denn, was die Sozialleistungen angeht, überproportional aktiv, dass sie ihre arme Bevölkerung jetzt überproportional durch diese hohen Kosten auch unterstützt? Oder hält sich da München auch eher im Rahmen?
Naja, München macht im Unterschied zu einigen anderen Städten ein ausgesprochen gutes kommunales Wohnungsbauprogramm. Ein Programm, das versucht, eine sozial ausgewogene Wohnungspolitik in München zu machen und damit insbesondere auch diejenigen, die einkommensschwach sind, mit günstigem Wohnraum zu versorgen, was schwierig genug ist in München, weil die Rahmenbedingungen dafür gar nicht geeignet sind eigentlich.
Die Stadt München hat außerdem ein Beschäftigungsprogramm, ein Qualifizierungsprogramm und hilft zum Teil auch Familien, die knapp über der Bemessungsgrenze liegen und somit normalerweise aus den Unterstützungen herausfallen würden.
Ja, das hat Anne Hübner, die SPD-Stadträtin, auch gesagt, dass München eigentlich schon recht viel gegen Armut tut.
Das, was eine Kommune tun kann, ist sicherlich begrenzt. Wirklich, sage ich mal, die Sozialgesetzgebung beeinflussen kann man nur in Berlin, kann nur der Bundestag. Und das ist aus meiner Sicht schon wichtig, dass man darüber nachdenkt, ob man von einem Hartz IV oder Sozialhilferegelsatz von 400 Euro leben kann und was das für die Menschen bedeutet, die eben gerade in Städten wohnen, wo das Leben sehr teuer ist. Und das müsste, sage ich mal, von Berlin ausgehen. Und da würden mir schon einige Dinge einfallen, die man tun könnte, um auch denen, die am wenigsten verdienen, zu helfen. Zum Beispiel früher war es so, dass man im Rahmen, als die Sozialhilfe, die klassische noch gab, das war so bis Mitte der 2000er, war es möglich, auch mit einmaligen Leistungen zu helfen. Zum Beispiel, wenn die Waschmaschine kaputt gegangen ist, dann konnte man das Geld für eine neue Waschmaschine bekommen. Heute ist es so, dass alle Leistungsansprüche, die ein Grundsicherungsbezieher hat, pauschaliert sind. Das heißt, es ist alles abgegolten mit der Zahlung von 400 Euro und man muss alles daraus zahlen. Und wenn die Waschmaschine, ich glaube, da ist im Regelsatz irgendein Betrag von 1 oder 2 Euro vorgesehen, den man dann eigentlich über 8 Jahre sparen muss. Und dann hat man sozusagen das Geld für eine neue Waschmaschine zusammen. Wenn die aber eher kaputt geht, hat man eigentlich Pech gehabt. Da hat man in München oft noch das Glück, dass Stiftungen einspringen können. Und ich bin da ganz klar der Meinung, es kann nicht daran liegen, ob irgendwo Stiftungs- oder Spendenmittel da sind, sondern solche Dinge müssen einfach über gesetzliche Ansprüche dann auch reguliert werden können. Und insofern wäre eben so eine Einführung von einmaligen Leistungen für besondere Anlässe eine gute Sache. Auch jetzt zu Weihnachten gibt es sicherlich auch viele ältere Menschen, die vielleicht auch ihren Enkeln gerne was schenken würden. Und aus einem Grundsicherungsregelsatz ist das eigentlich gar nicht finanzierbar. Insofern denke ich, sollte man eigentlich auch über die Wiedereinführung einer Weihnachtsbeihilfe nachdenken. Dann sage ich mal, auch Gesundheitsleistungen sind eigentlich im Regelsatz nicht ordentlich reguliert. Und dann kann man natürlich generell darüber sprechen, ob der Regelsatz in der Höhe, in denen es ihn jetzt gibt, ob er da angemessen ist. Also gibt es auch eine Reihe von Organisationen, gerade Wohlfahrtsverbände, die sagen, wenn man 100 Euro drauflegt, dann wäre es vielleicht besser. Und dann muss man auch sagen, in München hat man möglicherweise sein ganzes Leben lang gearbeitet, hat vielleicht auch hohe Rentenansprüche erarbeitet von vielleicht 900 oder 1000 Euro. Und wenn man es zusammenzählt und dann kein Vermögen dahinter ist oder keine Eigentumswohnung, dann ist man am Ende trotzdem mittendrin in der Sozialhilfe, einfach weil die Lebenshaltungskosten und die Mietkosten hier so hoch sind. Und dann hat aber jemand, der diese ganzen Ansprüche erarbeitet hat mit seiner Rente, am Ende des Tages nicht mehr Geld zum Leben als jemand, der nie gearbeitet hat. Weil am Ende alle dieselbe Sozialhilfe bekommen. Also beim einen müssen dann vielleicht nur 100 Euro aufgestockt werden. Der andere, der nie gearbeitet hat, bekommt dann vielleicht die 1100 Euro für Miete und Regelsatz. Und da denke ich, ist es ganz wichtig, dass die, die lange gearbeitet haben, am Ende ihres Lebens da auch für honoriert werden und dann einfach mehr zur Verfügung haben als nur diesen Regelsatz in Höhe von 400 Euro. Und ich denke, da kann Politik gute und innovative Lösungen finden. Da brauchen wir gar nicht über eine Mindestrente oder so zu sprechen, weil in der Höhe, in der die diskutiert wird, das sind ja oft so 850 Euro oder so, bringt die dann auch schon wieder nichts, weil man damit immer noch in der Grundsicherung ist in München. Sowas funktioniert irgendwo fürs platte Land, aber das funktioniert nicht für die hochpreisigen Städte.
Das heißt also, hier ist ganz entscheidend auch die Bundespolitik in Berlin gefragt.
Was die Stadt eigentlich machen müsste oder was ich raten würde, eben gemeinschaftlich mit anderen großen Städten oder mit auch den Gemeinden, mit allen Kommunen in Deutschland eigentlich auf die Bundespolitik Einfluss zu nehmen und eine veränderte Sozialpolitik zu machen, also die Veränderungen im SGB, also im Sozialgesetzbuch, zu ändern, aber auch auf der Arbeitsmarktseite. Denn im Grunde ist der Hauptverursacher von Armut die mangelhafte Beteiligung am Arbeitsleben, im Erwerbsleben. Und dieses ist im Grunde der große Schalthebel, der die Gesellschaft in Arme und Reiche trennt. Und hier müsste angesetzt werden. Wir haben ja vor 14, 15 Jahren im Zuge der Hartz-IV-Gesetzgebung eine erhebliche Verarmungspolitik betrieben in Deutschland. Diese Regierung hat mit ihren Hartz-Gesetzgebungen dazu beigetragen, dass wir einen erheblichen Niedriglohnsektor jetzt auch bekommen haben. Also heute ist ungefähr jeder vierte Beschäftigte im Niedriglohnsektor, also unterhalb des Normalarbeits- und tariflichen Normalarbeit, wird er entlohnt. Und dieses ist natürlich ein erhebliches Potenzial für Armut.
Was würden Sie konkret dann von Berlin erwarten, um jetzt diesen Arbeitshebel entsprechend?
Die Politik, die gemacht wird, verfestigt im Grunde das, obwohl einige Maßnahmen dazu geführt haben, wie Einführung des Mindestlohnes, ein bisschen die Einkommensgrenzen von unten anzuheben. Aber man muss sich das nur mal ausrechnen. Wie viel ist das, wenn man einen Stundenlohn von 8,50 Euro erhält? Das wird nicht reichen, um im Alter eine hinreichende Rente davon beziehen zu können. Insbesondere unter der Auspizien, dass noch das Rentenniveau noch weiter abgesenkt werden soll auf 42%. Heute, wenn jemand in Rente geht, liegt er bei 47-48% seines Einkommensniveaus. Und das wird weiterhin gesenkt. Insofern ist das auch eine wichtige Botschaft, die auch von den Kommunen ausgehen müssten, diese Rentenentscheidungen auch wieder zu verändern. Denn das, was in den letzten Jahren gemacht worden ist, wird ja nicht besser. Man hat die Sozialrente eigentlich politisch kaputt gemacht, indem man zugelassen hat, dass immer mehr Berufsgruppen sich aus der solidarischen gesetzlichen Rentenversicherung auch verabschieden durften.
Das Problem ist laut Detlef Sträter, dass es im Moment wenig Ansatzpunkte gibt, die verfahrene Situation zu verbessern. Denn München allein kann natürlich nicht genug Druck auf die Regierung in Berlin ausüben.
die hat ja schon innerhalb Bayerns große Probleme, ihre sozialen Probleme überhaupt anderen Teilräumen in Bayern kenntlich zu machen. Die werden ja schon im Unterfranken und im Allgäuer Raum schon gar nicht mehr verstanden. Das ist schon innerhalb Bayerns schwierig. Es gibt zwar eine Enquetekommission, die sich um gleichwertige Lebensbedingungen in Bayern kümmern soll. Aber es ist enorm schwer, diese Unterschiedlichkeiten in den Lebensbedingungen dann auch klarzumachen. Es sind nicht nur die so offiziell verarmten Regionen, strukturschwachen Regionen, denn auch die Großstädte haben strukturelle Schwächen, die ja vor allen Dingen in den weniger im Arbeitsmarkt, aber in den hohen Kosten zu sehen sind, aber auch entsprechende soziale Verwerfungen dann aufbringen. Also das müsste klarer gemacht werden und das muss auch auf der Bundesebene ankommen. Aber je höher wir sozusagen gehen in den Ansprechpartnern, umso schwieriger ist die Durchsetzbarkeit dort und die haben sozusagen die Bundesebene als Ganzes und sehen München darin als ein von außen gesehen, ja, als eine reiche Stadt, die das alles selber wuppen können muss und verkennt, welche Probleme auf eine Kommune zukommen, die ja auch das noch oftmals tragen muss, was Bund und Länder entscheiden. Auch die Stadt selber bekommt nicht für alles das, was der Bund durch Rechtsetzung dann den betroffenen Personengruppen verspricht, das Geld dafür, es muss aber kommunal ausgezahlt werden. Also ein Problem, das auf vielen, vielen Ebenen angegangen werden müsste und wesentlich wäre für mich eigentlich auch zu erkennen, dass der Sozialstaat oder der Sozialstaatsgedanke, der steht im Grundgesetz noch steht, aber der im Grunde in den letzten 30 Jahren mit der Ideologie des Neoliberalismus sozusagen zunehmend ausgehöhlt worden ist, dass wir diesen Sozialstaatsgedanken wieder stärken und dass der auch in der Politik wieder ankommt. Im Moment hat man ja das Gefühl, oder nicht nur das Gefühl, sondern man kann es auch belegen, dass die Gewichte in der Gesellschaft doch ausschließlich von der Ökonomie bestimmt werden und die Politik dem auch weitgehend entgegenkommt. Wir sind ein sehr reiches Land, ja. Aber wenn wir Armut bemessen, dann bemessen wir es am Einkommen. Aber diejenigen, die sozusagen an der oberen Spitze, also die gesellschaftliche Elite, die bezieht ja gar nicht ihr Geld sozusagen aus Einkommen, sondern das bezieht ihr Geld aus Vermögen und Vermögensanlage. Diese reiche Spitze, die wir haben, die wird überhaupt gar nicht in die Bemessung einbezogen. Ein weites Feld, wo wir aber auch darauf hinweisen müssen, dass wir Reichtum gar nicht kennen. Insofern bemessen wir Armut innerhalb einer sozialen Schicht, die mehr oder minder gut oder schlecht Einkommen bezieht, aber diejenigen, die sozusagen entscheidend dabei helfen können, das Armutsniveau zu erhöhen, werden gar nicht erfasst.
Was in den Gesprächen mit Anne Hübner von der SPD und Detlef Sträter vom Münchner Forum schon rausgekommen ist, von Armut betroffen und bedroht sind viele Senioren, die nicht von ihrer Rente leben können und auch Kinder. Zwischen 20.000 und 30.000 Kinder bei uns in der Stadt leben von Transferleistungen. Und da kommen wir dann zum Punkt Chancengleichheit. Denn Armut hat sehr wohl Auswirkungen auf die Bildung, sagt Anne Hübner. Sie sitzt als SPD-Stadträtin im Kinder- und Jugendhilfeausschuss.
Also es gibt da auch eine ganze Anzahl von Studien, die sagen, dass Kinder aus armen Haushalten deutlich schlechtere Bildungschancen haben. Das geht damit los, dass sie seltener Kindertageseinrichtungen besuchen, wo ja auch Nachteile, die jemand hat, wenn er zum Beispiel die Sprache noch nicht gut kann, aber ab dem zweiten Lebensjahr in die Kita geht, dann kann er, wenn er in die Schule kommt, genauso gut Deutsch wie die deutschen Kinder. Wenn jemand allerdings nie gegangen ist, weil möglicherweise die Mutter zu Hause ist und das Geld für die Kindertagesgebühren auch in der Familie jetzt nicht so frei verfügbar war, wenn vielleicht nur der Vater arbeitet, hat man sich vielleicht dafür entschieden, es ist besser, die Mutter bleibt zu Hause, kümmert sich um die Kinder und wir sparen das Geld für die Kindertagesbetreuung. Und dann kommt man in die Schule und hat eigentlich die Sprache noch gar nicht richtig gelernt. Das ist schon der erste Nachteil. Dann schaut man weiter, da ist es so, dass Kinder aus armen Familien, das sind ja oft auch Migrantenkinder, schaffen viel seltener den Übertritt ins Gymnasium. Manchmal ist es sogar so, dass obwohl sie eine ähnliche Leistung erbringen, wie jemand, der jetzt Deutsch ist und aus einem Akademikerhaushalt kommt, trotzdem eher nicht ans Gymnasium verwiesen wird von den Lehrern, weil die Lehrerin oder der Lehrer der Ansicht ist, der schafft das dann nicht, weil er die familiäre Unterstützung nicht hat. Und dann muss man schon sehen, dass heute vielfach in der Schulkarriere die Eltern so stark gefordert sind, ihre Kinder da zu unterstützen, dass das natürlich Kinder, die aus Haushalten kommen, wo die Eltern nicht studiert haben oder wo die Eltern nicht Deutsch sprechen, einfach massiv benachteiligt, weil die können sich nicht mit ihren Kindern hinsetzen und das alles nochmal üben und durchgehen. Und sie haben auch häufig eben nicht das Geld, ihren Kindern dann die Nachhilfe zu zahlen. Und das ist ja auch so, ich glaube, es wird im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets für arme Kinder schon Nachhilfe gezahlt, aber erst, wenn eine Versetzungsgefährdung vorliegt. Und ich bin der Meinung, es sollte auch Nachhilfe gezahlt werden, um Noten zu verbessern. Einfach um da den Nachteil, den diese Kinder sowieso schon haben, aufgrund ihrer Herkunft, auszugleichen. Im Idealfall würde natürlich das Bildungssystem selbst, also die Schule, in die die Kinder ja von früh vielleicht bis Abend gehen, das schon alleine machen, diese Nachteile ausgleichen und dafür sorgen, dass alle Kinder dieselben Chancen haben. Aber das sehe ich in der Realität so nicht. Es ist ja so der Wunsch oder die Hoffnung, dass wenn die Kinder in die Ganztagsschule gehen, diese Nachteile sich alle ausgleichen, ist sicherlich auch ein Weg oder ein Schritt in die richtige Richtung, dass die Kinder möglichst lange miteinander lernen. Aber es ist nicht die Lösung des Problems. Und auch, dass man schon nach der 4. Klasse separiert in die Kinder, die es geschafft haben, sage ich mal, ins Gymnasium gehen und die, die abgehängt sind, das ist aus meiner Sicht falsch. Also gerade Jungs sind oft Spätentwickler. Deswegen bin ich der Meinung, Kinder sollten mindestens bis zum 6. Schuljahr miteinander lernen. Und ich denke, da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, um die Nachteile, die Kinder aus armen Haushalten haben, auszugleichen. Und ich denke, das wäre Auftrag der Bildungspolitik. Allerdings kann das nur der Freistaat Bayern machen. Und der ist ja da eher der Meinung, dass nur die Leistung zählt und dass man möglichst frühzeitig die Kinder trennt und in die Starken und die Schwachen separiert. Und es geht immer zum Nachteil der Armen.
Okay, also gerecht ist unser Bildungssystem nicht. Da geht's ja schon im Kita- und Kindergartenalter mit der Ungleichheit und Ungerechtigkeit los. Ich verstehe jetzt nicht ganz, warum Schule und Studium für alle kostenlos sind und die frühkindliche Bildung nicht. Die ersten Jahre sind doch die wichtigsten, wo die Kinder am leichtesten und schnellsten lernen. Und wir überlassen die Kinder aus ärmeren Familien einfach sich selber.
Ja, da hast du recht. Kostenlose Krippen, Kita- und Kindergartenplätze sollte eine reiche Stadt wie München unbedingt anbieten. Die Zuschüsse reichen da oft leider nicht. Da wird es Zeit, dass die Damen und Herren in der Kommunalpolitik endlich mal in die Pötte kommen. Wenn nicht alle Kinder tatsächlich die gleichen Bildungschancen haben, ist das eine sehr schwerwiegende Ungerechtigkeit, die im Laufe des Lebens nicht mehr wettzumachen ist.
In München verlassen derzeit mehr Kinder als im bayerischen Durchschnitt, oder auch in Augsburg oder so, die Schule ohne Schulabschluss, ganz ohne Schulabschluss. Ich glaube, es sind so 6,5% der Kinder, die ohne Schulabschluss die Schule verlassen irgendwann. Und deren Ausbildungschancen sind im Grunde genommen gleich null. Das heißt, sie werden irgendwann, wenn überhaupt, in niedrig bezahlten Jobs arbeiten können. Und wir merken ja, natürlich brauchen wir nicht 100% Studierte, die dann alle irgendwo am Computer sitzen und irgendwas Hochwissenschaftliches entwerfen. Wir brauchen alles, aber wir brauchen eben auch ganz viel Fachkräfte in Berufen, für die man sehr wohl einen Schulabschluss und eine Ausbildung braucht. Und deswegen ist es wichtig, dass alle die Schule mit einem Schulabschluss verlassen. Und auch wenn man einfach den individuellen jungen Menschen anschaut, ist es auch einfach, sage ich mal, entscheidend, dass der individuell auch die Lebenschancen bekommt, die er verdient und dass die eben nicht daran hängen, wie die Eltern sich kümmern wollten oder konnten oder ob er vielleicht irgendwann mal nach Deutschland geflohen ist und erst die Sprache lernen musste. Man muss versuchen, für all diese Kinder die Möglichkeiten zu bieten, dass sie sich bestmöglich entwickeln können und dann einfach auch die Talente, die sie haben, auch entwickeln können. Und ich denke, das ist ganz wichtig.
München bietet viele qualifizierte Jobs und deshalb ist es wichtig, auch in München die Kinder und Jugendlichen gut auszubilden, dass sie diese qualifizierten Jobs dann später auch ausführen können.
Chancengleichheit in München ist das Thema in dieser Stunde. Und wir haben gerade gehört, dass Armut ein wesentlicher Faktor für Chancenungerechtigkeit ist.
Und das in München, einer der reichsten Städte Deutschlands, mit jeder Menge Arbeitsplätze. Wesentliche Ursachen sind Langzeitarbeitslosigkeit, Teilzeitarbeit, Minijobs oder andere gering bezahlte Arbeit. Das betrifft vor allem alleinerziehende Frauen, Menschen mit zu geringer Schul- und Berufsausbildung oder auch mit Sprachbarrieren. Die bekommen dann im Alter nur wenig Rente, weil sie durch ihre gering bezahlten Jobs so wenig eingezahlt haben. Also gleiche Chancen für alle in München? Wohl kaum. Du warst doch neulich beim Jobcenter, Lena. Ist dort Chancengleichheit im Arbeitsmarkt ein Thema?
In der Tat. Beim Jobcenter und auch bei der Arbeitsagentur gibt es sogar extra eine Stelle für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt. Monika Stephan ist hier die Beauftragte und sie hat mir erklärt, wofür diese Stelle zuständig ist.
Meine Aufgaben sind beraten und unterstützen alle im Jobcenter Aktiven bei Fragen der Gleichstellung von Frauen und Männern, der Förderung von Frauen, besserer Vereinbarkeit von Familie und Beruf, natürlich immer für beide Geschlechter. Ich initiiere und begleite zum Beispiel dann auch Projekte für Frauen und speziell auch für Alleinerziehende, bewege mich im Netzwerk hier in der Landeshauptstadt. Da gibt es einige Gremien mit diesem Thema Chancengleichheit. Ich beschäftige mich stark mit dem Thema Kinderbetreuung als Voraussetzung auch für Arbeitsaufnahme in vielen Fällen. Und natürlich ist ein besonderes Anliegen die Verbesserung der Vermittlungs- und Eingliederungschancen von Frauen und Alleinerziehenden sind in München immerhin 4% Männer. In Berufsausbildung, in Teilzeit zum Beispiel auch, in Fortbildung und Qualifizierung.
Jetzt bin ich bei meiner Recherche auf die Unterscheidung Arbeitsagentur Jobcenter gestoßen, was mir von Anfang an nicht so ganz klar war, was da der Unterschied ist. Um wen kümmern Sie sich denn hier im Jobcenter genau?
Die Arbeitsagentur arbeitet nach dem Sozialgesetzbuch 3. Dort melden sich Menschen, die zum Beispiel arbeitslos geworden sind, aus Beschäftigung heraus arbeitslos geworden sind, einen Anspruch haben auf Arbeitslosengeld 1, dort Leistungen beziehen und dort unterstützt werden, um schnellstmöglich wieder in Arbeit zu kommen. Im Sozialgesetzbuch 2, das ist jetzt die gesetzliche Grundlage für uns hier im Jobcenter, wir betreuen Menschen, die auch arbeitslos sind in der Regel und die ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten können, aber keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 haben. Wir nennen das, sie sind bedürftig und sie bekommen von uns Lebensunterhaltsleistungen. Die Ausnahme, es gibt durchaus einige bei uns gemeldete Leistungsbezieher, die in Arbeit sind, die aber so wenig verdienen, dass sie davon alleine nicht leben können. Jetzt haben wir natürlich in München auch noch speziell hohe Lebenshaltungskosten. Da trifft es durchaus auch den einen oder anderen dann.
Die Beauftragten für Chancengleichheit sind keine Erfindung der Jobcenter, sondern gehen auf eine UN-Charta und ein europäisches Ziel zurück, nämlich dem sogenannten Gender Mainstreaming. Dabei geht es prinzipiell darum, in allen gesellschaftlichen Bereichen die Strukturen zu prüfen, um zu sehen, ob diese Strukturen für sich schon Ungleichheit erzeugen.
Und in unserem Aufgabengebiet geht es dann darum zu sehen, wo gibt es jetzt, was den Arbeitsmarkt betrifft, strukturelle Benachteiligungen bestimmter Personengruppen. Und nachdem es bei uns um Gender geht, also um Geschlechtsunterschiede beziehungsweise um Benachteiligung des einen oder anderen Geschlechts. Und hier geht es darum zu sagen, okay, wo sind die Hürden? Und da stellen wir fest, dass ganz speziell die Personengruppe der Alleinerziehenden, und in München sind eben 96% der alleinerziehenden Frauen, besonders betroffen sind in verschiedenen Zusammenhängen. Sie sind einmal alleine für Kindererziehung zuständig, sie haben keine Unterstützung. Viele von ihnen sind aufgrund ihrer persönlichen Schicksale oft nicht gut qualifiziert oder gar nicht qualifiziert, haben da berufliche Nachteile, werden also mit Sicherheit nicht bevorzugt eingestellt. Und es ist leider nach wie vor so, dass viele Arbeitgeber auch Scheu haben, einer Frau eine Chance zu geben, von der sie wissen, dass sie alleine verantwortlich ist und nicht mal jemand einspringen kann und die Verantwortung sich vielleicht auf 4 Schultern in dem Fall dann verteilt. Und da merken wir ganz deutlich, dass diese Personengruppe besondere Unterstützung benötigt.
Was können Sie da genau tun? Also Sie sind ja in Ihrer Funktion eher beratend. Das heißt, Sie gehen dann zum Unternehmen und reden denen ins Gewissen oder wie?
Das machen wir natürlich nicht so in der direkten Form, aber die Unternehmen haben ja sehr wohl auch Interesse, qualifizierte Arbeitskräfte zu bekommen. Und wir versuchen natürlich, die bei uns gemeldeten Männer und Frauen möglichst gut vorzubereiten, dass der Arbeitgeber auch ja, für seine freien Arbeitsplätze sie einstellen kann. Es gibt ja in München, gerade im Großraum München, durch die jahrelange sehr gute Arbeitsmarktsituation in vielen Bereichen bereits Fachkräftemangel. Und das ist natürlich für uns ein Ansatz zu sagen, lieber Arbeitgeber, ja, wir wissen, du brauchst dringend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir hätten welche, die könnten wir anbieten, aber die können vielleicht nur in Teilzeit die Stelle übernehmen. Was dem Arbeitgeber oft gar nicht bewusst ist, sind Dinge wie, wenn ich eine Stelle mit zwei Menschen besetze, dann kann ich mir da vielleicht sogar mehr Kompetenzen und Qualifikationen zusammenholen, als ich es in einer Person finden kann. Also das wären durchaus Vorteile. Wo wir auch natürlich versuchen zu überzeugen, das ist, jede duale Berufsausbildung lässt sich auch in Teilzeit machen. Und da braucht es ein kleines bisschen mehr Organisation und ein kleines bisschen mehr Absprache natürlich zwischen Auszubildenden und Betrieb. Aber das ist alles regelbar und es gibt dazu auch ganz klare Informationen. Unsere Erfahrung ist, dass Arbeitgeber hier leider dann doch oft zurückzucken, vermutlich, weil das Neuland ist, weil es nicht so bekannt ist und man dann nicht so recht weiß, auf was man sich einlässt. Und dann versucht man lieber, wie man es halt kennt, einen Azubi in Vollzeit zu bekommen. Wir hätten einige sehr motivierte junge Frauen, die gerne in Teilzeit, weil eben noch Kinder zu betreuen sind, eine Ausbildung beginnen würden, die von uns auch unterstützt und begleitet werden. Und da würden wir uns natürlich freuen und das versuchen wir auch bei jeder Gelegenheit auch den Arbeitgebern natürlich auch ja, zu empfehlen, wenn sie hier flexibel sind.
Ist das dann die Lösung, um die Chancengleichheit zu vermehren, dass man den Unternehmen quasi Pro und Contra vorhält und sagt, eigentlich könnt ihr nur gewinnen? Oder gäbe es vielleicht auch noch staatliche Richtlinien, die Ihnen die Arbeit erleichtern würden und hier mehr Chancengleichheit schaffen würden?
Staatliche Richtlinien ist da an der Stelle ein bisschen schwierig. Es gibt natürlich ein Verbot, bestimmte Personengruppen zu benachteiligen, aber das greift ganz häufig in diesen Verfahren nicht unbedingt, weil es ja oft gar nicht so weit kommt und niemand wird abgelehnt, offiziell mit dem Hinweis, ich lehne dich ab, weil du alleinerziehend bist zum Beispiel. Und deswegen können wir nur versuchen, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt die Kinderbetreuung. Da sind wir wieder bei den staatlichen Richtlinien. Da gibt es natürlich in der Zwischenzeit ja auch ganz klare Vorschriften, was die Kommunen an Betreuungsplätzen zur Verfügung stellen müssen. Ist deutlich besser geworden, die Situation ist keine Frage. Trotzdem ist es für uns sichtbar, dass das oft ein bisschen ein schwieriger Kreislauf für junge Eltern ist, trifft junge Männer genauso. Wenn keine Arbeit vorhanden ist, sind sie nicht vorrangig auf der Liste, wenn es um den Kinderbetreuungsplatz geht. Die Arbeit bekommen sie aber nicht, wenn sie keinen Kinderbetreuungsplatz nachweisen können. Also da dreht sich die Sache manchmal und aus dem Grund holen wir uns da Unterstützung auch von Bildungsträgern, die jetzt auch die Menschen vorbereiten und eben klarstellen, wie man es machen muss. Es ist nämlich alles nicht so ganz einfach und man kriegt in München ein Riesenangebot, aber nicht jede Person ist ja gleichermaßen in der Lage, sich da zurechtzufinden und das alles individuell selbstständig zu machen. Und da gibt es einige gute Angebote, die dabei helfen, zum Beispiel den sogenannten Kita-Finder. Die Landeshauptstadt München hat im Internet eine Möglichkeit, sich da vormerken zu lassen und für einen Kita-Platz. Das funktioniert alles recht gut, wenn man mit so einem Instrument gut umgehen kann.
In München gibt es 125.000 Haushalte mit Kindern. 20% davon sind alleinerziehend. Knapp ein Drittel davon, also 7.700 Haushalte, sind auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen. 36% der beim Jobcenter Leistung beziehenden Alleinerziehenden sind Aufzahlerinnen. Das heißt, dass ihr regulärer Arbeitslohn mit zusätzlichen Transferleistungen aufgebessert werden muss. Da sieht man dann auch, wie oft die Alleinerziehenden schlecht bezahlte Jobs haben. Und das führt dann wieder in späteren Jahren zu
Altersarmut. Keine erfreulichen Aussichten.
Also wenn wir die Alleinerziehenden nehmen, da muss ich leider sagen, dass trotz positiven Entwicklungen bei allen anderen Gruppen auf dem Arbeitsmarkt wir eine Stagnation haben, die sicherlich zum Teil auch daran liegt, dass wir feststellen, dass es oft ein weiter Weg ist. Wir haben Unterstützungsangebote, die laufen ein Jahr, bis man an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, kann jetzt eine Ausbildung passieren, kann jetzt vielleicht eine Fortbildung, was ist überhaupt nötig? Manchmal muss auch der Schulabschluss erst noch nachgeholt werden. Damit will ich ausdrücken, dass viele der bei uns gemeldeten Leistungsbezieherinnen ja auch nicht so schnell vermittelbar sind. Also es gibt da außer dem Thema alleinerziehend zu sein, meist auch noch andere Themen, wie eben schlecht qualifiziert oder eben keine Ausbildung oder auch das Thema Schulabschluss. 2/3 sind mit Migrationshintergrund. Die bringen teilweise natürlich dann auch aus ihren Ländern andere Vorstellungen mit, auch andere Abschlüsse mit. Manches ist auch nicht verwertbar dann. Und da ist der Weg dann relativ lang. Und ich denke, das ist mit eine Erklärung dafür, dass wir da noch nicht profitieren konnten an der insgesamt guten Entwicklung, einfach weil der Weg, der da gegangen werden muss, ich möchte nicht verhehlen, dass der auch nicht nur lang ist, sondern auch anstrengend sein kann und dass das auch nicht von allen Betroffenen dann auch mitgegangen wird oder auch die Möglichkeit besteht, muss man natürlich immer auch klar sagen. Ne? Aber ich denke, wir sind da auf einem ausgesprochen guten Weg.
Ziel ist es, laut Monika Stephan vom Jobcenter in München, Menschen langfristig in Arbeit zu bringen. Und zwar zu Konditionen, die den Einzelnen von staatlicher Unterstützung unabhängig machen. Deshalb setzt das Jobcenter auf die Ausbildung und Qualifizierung. Junge Mütter und Väter sollen etwa ihren Schulabschluss nachholen oder eine Ausbildung machen und so weiter.
In dieser Stunde sprechen wir hier bei Lora München nicht über all die Ungerechtigkeiten in der Welt, sondern über Ungerechtigkeiten hier in München. Die Diskrepanz zwischen Arm und Reich und die Chancengleichheit. Und dass hier ein direkter Zusammenhang besteht, sieht man besonders bei den Frauen.
Genau, die haben aufgrund vorsintflutlicher Rollenklischees, starrer Verhaltensmuster, altertümlicher Steuermodelle und schwammiger Passagen im Unterhaltsrecht nicht die gleichen Chancen wie Männer. Sie verdienen weniger, haben aufgrund von Kindererziehung längere Ausfallzeiten, dann passt das Betreuungsangebot nicht zum Job, am Ende bleibt nur noch eine Teilzeitstelle, die ist dann meist nicht so gut bezahlt, weil die Rückkehr in einen gut bezahlten Job schwerfällt. Die Folge, schon während die Mütter noch arbeiten, reicht es nicht zum Leben, ganz zu schweigen von der späteren Rente. Seit gut 30 Jahren gibt es bei der Stadt München eine Gleichstellungsstelle für Frauen, geleitet aktuell von Nicole Lassalle. Die Stelle kümmert sich zum einen darum, dass in der Stadtgesellschaft Frauen die gleichen Rechte und Möglichkeiten bekommen wie Männer. Zum anderen geht es natürlich auch darum, dass innerhalb der Stadtverwaltung ein Gleichgewicht herrscht. Dafür braucht es etwa eine gute und passende Kinderbetreuung.
Das nächste war, dass auch Führungspositionen in Teilzeit geschaffen worden sind. Es war damals fast revolutionär, als eine erste Stelle im gehobenen Dienst mal in Teilzeit ausgeschrieben wurde. Mittlerweile ist es Normalität geworden, dass auch in den höheren Dienst und im gehobenen Dienst Stellen in Teilzeit angeboten werden, von Frauen besetzt werden, mittlerweile auch von Männern, die sich eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wünschen. Und letztendlich auch bis in die höchsten Ebenen natürlich, dass auch in den obersten Ebenen Frauen heutzutage zu finden sind.
Sie sind zu finden, aber sind es gleich viele wie die Männer oder ist das gar nicht das Ziel eigentlich?
Wir haben es noch nicht geschafft, eine Parität bei den Führungspositionen zu erreichen auf allen Qualifikationsebenen. Es sieht gut aus bei der mittleren Ebene und auch im gehobenen Dienst. In der 4. QE nennt sich das bei der Stadtverwaltung, sind wir immer noch im Hintertreffen mit den Frauen in Führungspositionen. Wir haben dieses Jahr neue Leitsätze zur betrieblichen Gleichstellung in den Stadtrat gebracht und insbesondere auf diesen Bereich sind wir da auch eingegangen, dass wir gezielte Maßnahmen brauchen, damit sich Frauen auch in diesen Ebenen bewerben und dann auch genommen werden. Das heißt Personalentwicklungsmaßnahmen, Fortbildungsveranstaltungen. Auch von den Fortbildungsformaten her haben wir daran gearbeitet, dass hier sich die Formate auch an den Bedürfnissen von Frauen mit Familienpflichten orientieren. Das heißt, dass diese Fortbildungsformate nicht unbedingt außerhalb von München stattfinden, sondern modulhaft auch innerhalb von den Stadtgrenzen. Und es ist natürlich auch wichtig, dass Führungskräfte es als Aufgabe sehen, in ihrem Bereich nach geeigneten Frauen zu suchen und die auch zu fördern.
Was die Gleichstellung der Frau auf gesellschaftlicher Ebene, also außerhalb der Stadtverwaltung angeht, hier konnte zumindest mal ein breites Spektrum an Beratungsstellen und Hilfsstrukturen etabliert werden. Was brauchen Frauen für eine tatsächliche Chancengleichheit?
Es gibt sehr unterschiedliche Probleme. Also es gibt nach wie vor, wenn ich jetzt den Aspekt der Kinderbetreuung mir anschaue, so haben wir mittlerweile ein gutes Angebot an Kindertageseinrichtungen. Ein bisschen schwieriger ist es jetzt immer noch bei Schulkindern, auch in dem höheren Alter. Dadurch, dass heutzutage auch aufgrund des ökonomischen Drucks Frauen viel mehr in vollzeitnaher Beschäftigung sind, sind sie auch in den höheren Schulklassen noch auf ein gutes Schulsystem, ein ausgebautes, das auch die Kinder unterstützt, angewiesen. Da gibt es immer noch in manchen Bereichen auch noch nicht die Angebote, die gebraucht werden. Dann sind wir zunehmend mit der Frage der Pflege von Angehörigen ambulant konfrontiert. Frauen sind in der Regel diejenigen, die Angehörige pflegen und brauchen hier ambulante Strukturen, Unterstützungsstrukturen, Entlastungsstrukturen. Und diese Frauen wenden sich an uns, wenn sie Fragen haben und wenn sie hier Probleme haben. Und wir versuchen sie dann eben entsprechend auch zu vermitteln. Ja, das nächste ist das Thema Wiedereinstieg in den Beruf. Gerade nach größeren Familienpausen ist es nicht einfach, für Frauen wieder in den Beruf einzusteigen, auch für gut Qualifizierte. Wir hören heutzutage viel über den Fachkräftemangel und die gute Wirtschaftslage. Häufig ist gerade für Frauen, die im mittleren Alter sind, lang aus dem Beruf ausgestiegen, es ist immer noch schwierig, dann wieder einen Einstieg zu bekommen, einen Einstieg, der auch ihrer Qualifikation entspricht. Da kann man nicht sagen, dass das sich wirklich wesentlich jetzt verbessert hat, diese Situation. Ja, nach wie vor haben wir auch das Problem, ist ja jetzt gerade in diesen Wochen auch viel in der Öffentlichkeit diskutiert worden, der Gewalt an Frauen, die sich nicht signifikant verbessert hat. Es ist eher so, dass heutzutage mehr darüber gesprochen wird, dass nicht mehr totgeschwiegen wird, das Thema. Hier haben wir versucht, ein Unterstützungssystem aufzubauen, das aber noch nicht für alle Frauen ausreichend vorhanden ist, sprich zum Beispiel Frauen, die psychische Beeinträchtigungen haben oder dergleichen, haben noch nicht so die Angebote in diesem System. Wir haben zu wenig Frauenhausplätze, wir haben auch zu wenige Wohnungen, in die dann Frauen auch vermittelt werden können, nachdem sie sich in einem Frauenhaus stabilisiert haben. Das nächste ist natürlich Thema Trennung und Scheidung und die entsprechenden ökonomischen Verhältnisse, in denen Frauen dann häufig sind, gerade in so einer Stadt wie in München mit sehr teuren Lebenshaltungskosten, ist es gerade für Frauen, die beispielsweise aus Familiengründen dann auch nicht in der Erwerbstätigkeit sind und über das Einkommen verfügen, immer noch sehr schwierig, sprich, also unter dem Stichwort Alleinerziehende und Armut haben wir hier in München wirklich immer noch eine hohe Betroffenheit und letztendlich ja auch noch nicht die Antworten auf dieses Thema.
Also wenn es so viel Beratungsbedarf gibt, dann ist die Gleichstellung und die Chancengleichheit von Mann und Frau sicher noch lange nicht erreicht.
Vor allem, wenn es um die nötigen Unterstützungsstrukturen wie Wohnungen oder Frauenhausplätze geht, von denen es viel zu wenig gibt. Es macht mich als Frau fassungslos, dass wir so an den Rand gedrängt werden, als wäre Kindererziehung keine Leistung und vor allem, als würde Kinderkriegen dumm und inkompetent machen, Oder warum können wir nicht wieder in einen gut bezahlten Job zurück, der unsere Qualifikationen entspricht?
Die jungen Frauen heutzutage starten mit sehr guten Abschlüssen ins Berufsleben und mit sehr guten Berufsausbildungen. Und es gibt dann aber im Lebensverlauf Entscheidungen, die nach wie vor sehr traditionell getroffen werden. Nicht immer. Es ändert sich auch gerade, also dass auch die jungen Männer eher bereit sind, Familienpflichten zu übernehmen zum Beispiel, aber trotzdem noch nicht in dem signifikanten Maß, dass sich das bis nach oben durchgesetzt hat in die höheren Altersklassen. Und dann kommen einfach die Punkte, die dann auch Benachteiligungen bringen, sprich eben die Hemmnisse in der Karriere, wenn Teilzeit gearbeitet wird, wenn Familienpflichten, wenn es längere Ausstiege aus dem Job gibt. Und das setzt sich dann fort eben bis hin zu den Fragen von wie viel Rentenversorgung steht dann so einer Frau zu oder sollte sie arbeitslos werden, wie hoch ist dann die Arbeitslosenunterstützung und dergleichen. Wir können nur dafür arbeiten, dass sich das eben nach und nach verändert, dass hier auch zum einen die jungen Frauen nicht nachlassen, darauf zu drängen, dass sie auch sehr bewusst diese Entscheidungen treffen, wenn es dann darum geht, und dass auch die jungen Männer in eine ähnliche Richtung auch sich dann bereit erklären, hier ihren Beitrag zu leisten.
Gesamtgesellschaftlich ist es notwendig, dass mehr Männer aktiv ihre Kinder erziehen und entsprechende Auszeiten nehmen. Aber es gibt auch noch eine andere Ebene, sagt Nicole Lassalle von der Gleichstellungsstelle für Frauen bei der Stadt München.
Wir haben auf der anderen Seite gesetzliche Regelungen. Also gerade im Bereich Entgeltgleichheit gibt es ja jetzt neue gesetzliche Regelungen, wo wir warten, wie die dann wirken. Im Bereich der Führungspositionen und Quoten wäre das auch natürlich etwas, ist ja lange gefordert worden, dass es auch Wirkung dann in die Richtung erzielt, dass Frauen mehr in Führungspositionen sind, auch in den Spitzenpositionen, und dann eben auch nach unten hin Entwicklungen anstoßen können und werden, dass hier nachgeholt werden kann. Ja, ansonsten wird sich sicherlich einiges auch aufgrund des demografischen Wandels entwickeln. Wir sind eine Gesellschaft, die weniger junge Leute nachkommen hat, als wir das bräuchten auch für unsere gesamtwirtschaftliche Lage. Und da werden die Unternehmen sich mehr an den Bedarfen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter orientieren müssen. Und da habe ich eine große Hoffnung, dass sich da auch ein bisschen dann die Realität verändern wird. Sprich, dass dann auch mehr darauf Rücksicht genommen wird, wie die Bedarfe von jungen Familien sind, auch unabhängig vom Geschlecht.
Politisch ist mittlerweile das ein oder andere auf den Weg gebracht worden. So gilt etwa seit dem 1. Januar dieses Jahres das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen. Große Unternehmen in Deutschland müssen ihre Aufsichtsräte mindestens mit 30% Frauen besetzen. Das betrifft effektiv 108 börsennotierte Unternehmen.
Also, vorher hast du den Job nicht bekommen, weil du eine Frau bist, und jetzt bekommst du den Job, eben weil du eine Frau bist. Ist das ein Fortschritt?
Das ist heiß diskutiert worden, auch innerhalb der Frauenbewegung. Und letztendlich haben viele Frauen gesagt, sie wollen eigentlich nicht die Quotenfrau sein. Nur hat es nicht funktioniert von alleine. Die Lehmschicht, bevor man überhaupt Richtung gläserne Decke kommt, war schon so stark, dass dann viele Frauen gesagt haben, wir brauchen die Quote. Und ich denke auch, sie ist ein Mittel, das uns hier hilft, allerdings nicht das Einzige. Wir brauchen auch weitere Maßnahmen als die Quote, sprich also Konzepte der Frauenförderung, Konzepte der betrieblichen Gleichstellung, des Diversity-Ansatzes auch in den Unternehmen, dass eine Vielfalt an Teammitgliedern eine Bereicherung sind und dergleichen. Solche Dinge müssen sich durchsetzen. Die Quote ist ein Mittel dazu.
Die in meinen Augen größte Ungerechtigkeit ist aber nach wie vor die unterschiedliche Bezahlung von Mann und Frau. Um darauf aufmerksam zu machen, gibt es seit 10 Jahren den Equal Pay Day, gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
Das ist der Tag, solange die Frauen mehr arbeiten müssen, um dasselbe Vorjahresgehalt von Männern zu bekommen. Das ist im nächsten Jahr der 18. März 2017. Wir haben immer noch die Situation, dass wir eine Entgeltlücke von 21,9%, glaube ich, mittlerweile in Deutschland haben. In Bayern ist es sogar noch höher. Da liegen wir bei ungefähr 24-25%. Und das zeigt meines Erachtens sehr signifikant immer noch die Segregierung des Arbeitsmarktes. Wir haben verschiedene Gründe. Frauen sind zum einen immer noch eher in den Bereichen tätig, die schlechter bezahlt werden als Männer, sprich der soziale Bereich. Wir haben andererseits die Situation, dass Frauen in den Rückstand geraten beim Gehalt, weil sie Familienpflichten übernehmen, weil sie Teilzeit arbeiten, weil sie aussteigen und dadurch seltener Karriere machen. Wir haben es aber auch immer noch die Situation, und das ist eigentlich ein Skandal, dass Frauen für exakt die gleiche Tätigkeit weniger verdienen als Männer, nur weil sie Frauen sind. Und darauf werden wir beim Equal Pay Day wieder aufmerksam machen im nächsten Jahr, sind aber doch ein wenig ungeduldig, dass sich so wenig tut auf dem Gebiet. 10 Jahre, wir sind jetzt, glaube ich, nur 1-2% runtergekommen, und da würden wir uns noch viel mehr wünschen, viel mehr Engagement, viel mehr Resonanz bei den Unternehmen. Und gesetzliche Regelungen sind jetzt gerade getroffen worden, und hier hoffen wir, dass die jetzt sehr schnell wirken.
Können Sie mir vielleicht nur ganz kurz erklären, warum, also gerade wenn zwei die gleiche Arbeit machen, warum sich das dann nur, weil sie Frau ist, durchsetzt, dass sie weniger kriegt?
Das kann ich Ihnen leider nicht erklären, das verstehe ich auch nicht.
Wir haben in dieser Stunde viel über Ungleichheit und Armut in München gesprochen. Vermutlich wird die Schere zwischen Arm und Reich eher weiter auseinandergehen, zumindest solange unsere Gesellschaft immer stärker auf Leistung und Kontostand ausgerichtet ist.
München hilft durchaus denjenigen, die von der Gesellschaft abgehängt sind. Neben Zuschüssen und Qualifizierungsprogrammen gibt es eben auch viele Infostellen.
Ja, die Stadt tut viel. Aber es ist auch sehr wichtig, die politischen Rahmenbedingungen auf Bundesebene zu verbessern. Dafür muss sich dann auch die Stadt stark machen, wenn wir Chancengleichheit wirklich ernst nehmen wollen.